Ja. Gottes großes Geschenk, aber auch die größte Herausforderung in der Gemeinde, unsere Beziehungen untereinander, Teil 2. Darum geht's heute. Wir hatten das vor 14 Tagen, hatte ich meine Predigt nur zur Hälfte zu Ende gebracht, weil ich empfand, zum einen war die Zeit rum und zum anderen war da schon genug drin zum Nachdenken und zum Weiterbeten. Wer nicht dabei war, im Internet ist sie inzwischen zu hören. Ich möchte heute eben die Fortsetzung machen, fasse nochmal kurz in anderen Worten zusammen, um was es ging. Christsein heißt nicht nur, ich glaube an Gott und ich folge ihm persönlich, sondern Christsein heißt auch, Jesus hat uns gerufen in eine neue Beziehung hinein, in eine neue Familie, macht uns zu Kindern Gottes und damit gibt er uns Geschwister. Und das ist ein riesiges Geschenk. Viele haben das auch ganz toll erlebt, als sie zum Glauben kamen, dass sie auf einmal Geschwister haben, Menschen, die sie vorher nicht kannten, mit denen sie vielleicht nie Kontakt gehabt hätten. Und die werden ihnen plötzlich zu Geschwistern, eine riesige Bereicherung. Wenn man aber länger mit dieser Familie unterwegs ist, wird's auch eine große Herausforderung. Denn es ist nicht immer einfach miteinander. Das wissen alle, die sich intensiv auf diese Familie eingelassen haben. Egal, wie diese Familie jetzt heißt, ob die Vineyard heißt oder ob die sonst irgendwie heißt. Es ist, je mehr man sich darauf einlässt, desto größer wird auch die Herausforderung. Wir lesen das aber auch schon bei Jesus. Wir lesen es in der Apostelgeschichte. Wir lesen uns bei Paulus. Es ist eine Herausforderung, miteinander zusammen auf dem Weg zu sein. Dann gab es einen ersten Punkt, wie sollen unsere Beziehungen aussehen, dass sie dem entsprechen, zu was Jesus uns berufen hat. Und ich hatte einen Punkt, Jesus wünscht sich, dass wir ehrlich und echt sind miteinander, dass wir ehrliche Beziehungen haben miteinander. Und dass uns das bewahrt vor Religiosität und Ungeistlichkeit, Übergeistlichkeit, genau, Übergeistlichkeit. Ich bin etwas abgelenkt, weil es etwas unruhig ist. Ich muss mal gerade etwas durchatmen. Jesus, ich bitte dich um deine Gegenwart. Ich bitte dich um deine Gegenwart und dass wir das hören, was du uns zu sagen hast. Jesus, ich bitte dich um Konzentration. Komm, Heiliger Geist. Hilf mir, das zu sagen, was du sagen möchtest und hilf mir, das wegzulassen, was du nicht sagen möchtest. Ich bitte dich, Jesus, um dein Reden. Wir wollen hören, hören auf dich. Jesus wünscht sich ehrliche Beziehungen. Jesus wünscht sich, dass wir ehrlich und echt miteinander umgehen. Das heißt, es darf uns auch mal nicht gut gehen und wir dürfen das auch sagen. Wo Jesus überhaupt nicht mit umgehen konnte, war mit den Pharisäern. Wo er gut mit umgehen konnte, waren mit den Zöllnern und den sogenannten Sündern. Ich lese euch einmal einen kurzen Abschnitt von dem, was er den Pharisäern sagt. In Matthäus 23 können wir das nachlesen. 25 bis 28, da sagt er, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr haltet Becher und Schüsseln außen sauber, innen aber sind sie voll von dem, was ihr in eurer Maßlosigkeit zusammengeraubt habt. Du blinder Pharisäer, mach den Becher zuerst innen sauber, dann ist er auch außen rein. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie Gräber, die außen weiß angestrichen sind und schön aussehen. Innen sind sie aber voll Schmutz und Knochen und Verwesung. So seid auch ihr von außen den Menschen gerecht, innen aber seid ihr voll Heuchelei und ungehorsam gegen Gottes Gesetz. Und dann spricht er noch, seht ihr nicht so noch an, als Nattern und Schlangenbrut. Wie wollt ihr dem Strafgericht der Hölle entrinnen? Pharisäer waren die, die es sehr ernst gemeint haben mit Gott, die von Herzen das Gesetz befolgt haben, die es aber eigentlich auch nicht befolgen konnten, wie wir auch. Wir scheitern immer wieder daran, aber das haben sie nicht zugegeben. Von daher waren sie überhaupt nicht empfänglich für die Liebe Gottes. Sie brauchten sie nicht und von daher haben sie nicht erfahren. Also unsere Ehrlichkeit Gott gegenüber und unsere Ehrlichkeit einander gegenüber macht uns erst offen, die Liebe Gottes zu empfangen. Und wenn wir immer sagen, naja, es geht schon und es geht ja ganz gut und so weiter und nach außen fromm sind und innen aber gar nicht so, dann verschließen wir uns der Liebe Gottes gegenüber und wir können sie nicht empfangen. Es ist wie Pharisäer. Sie kommen immer schlecht weg bei uns, aber es gibt doch oft Ähnlichkeit von den Pharisäern damals zu uns heute. Zu denen, die mit Ernst Christen sein wollen. Die wollten es ja auch ernsthaft. Das war ja ihr ernsthaftes Anliegen. Die wollten eigentlich nicht so schlecht wegkommen oder sie haben es wirklich ernst gemeint. Wir dürfen ehrlich und echt sein. Es gibt auch nicht auf alles eine Antwort und die müssen wir auch nicht geben, denn es gibt sie nicht. Jesus möchte uns so begegnen, wie wir gerade sind und darin hat alles Platz. Es darf alles sein an Gefühlen, die eben auch in uns sind. Und nur wenn wir die ehrlich vor ihm auch ausbreiten, vor ihm auch sagen, kann er uns darin begegnen. Noch diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium vom Pharisäer und Zöllner, die beide zum Beten gehen in den Tempel. Lukas 18, 9 folgende. Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, ihnen erzählte Jesus dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den 10. Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal die Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der Zöllner wusste, wer er ist. Er hat es zugegeben und er hat um sein Erbarmen gebetet und er hat es bekommen. Der Pharisäer sah nicht, dass nicht alles so ist in ihm, wie er es nach außen vorgibt. Ehrliche Beziehungen. Das war der Punkt von letzter Woche. Jetzt geht's weiter. Jesus wünscht sich, dass unsere Beziehungen geprägt sind von Liebe, Annahme und Vergebung. Dabei geht es um Respekt und Wertschätzung. Dabei geht es aber auch darum, dass wir einander sagen, wenn etwas zwischen uns steht oder wenn wir uns einander nicht sicher sind, unserer gegenseitigen Annahme, der Annahme des anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich denke mal, ihr kennt das. Wir arbeiten mit jemand zusammen oder begegnen jemand in der Gemeinde und der guckt ein bisschen komisch. Und dann denken wir, hat der jetzt was gegen mich? Was ist das? Vielleicht will der nichts mehr mit mir zu tun haben. Vielleicht mag der mich nicht. Und dann haben wir so unsere Gedanken, wir gehen dann vorbei, denn der will ja nichts mit uns zu tun haben, gehen vorbei und dann denken wir, ja, der war doch schon letzte Woche so komisch. Und überhaupt, hier habe ich mal so ein Anliegen gehabt und da hat er das nicht gehört und da ist das passiert und da ist das passiert. Und auf einmal ist alles möglich in unseren Gedanken und es ist klar, dieser Mensch mag uns nicht. Kennt das jemand? Aus der Ehe, Familie, Schule, Beruf? Nein, kennt er nicht. Bitte? Ja. Das kommt so oft vor. Ich finde in der Hinsicht Folgendes hilfreich. Und das ist, glaube ich, das ist etwas, was Corinna und ich auch praktizieren. Corinna, wo bist du? Irgendwo? Also es kommt ja schon mal vor, dass jemand von uns nicht gut drauf ist. Und dann ist so ein kurzer Blick hilfreich. Ist irgendwas? Habe ich jetzt irgendwas gemacht? Nee, ich habe gerade Kopfschmerzen oder ich bin gerade angespannt, ich habe gerade zu viel zu tun oder sonst was hat nichts mit dir zu tun. Und dann ist es wunderbar. Dann lassen wir einander in Ruhe und sie arbeitet ihrs und ich arbeite meins und es ist in Ordnung. Und dann, ja. Und es ist so hilfreich. Und wenn man das nicht fragen würde, dann denkt man, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Wo bin ich ihr auf den Fuß getreten? Was ist gewesen? Und es war überhaupt nichts. Einer von uns hat einfach Kopfschmerzen. Oder einer von uns oder beide haben gerade richtig viel Arbeit und können überhaupt nicht gestört, wollen gar nicht gestört werden. Ja, ich finde, das ist ein Umgang von Wertschätzung, Respekt und Ehrlichkeit. Und ich würde mir wünschen, dass das in der Gemeinde insgesamt, dass wir das praktizieren könnten. Es gibt's immer mal wieder und letztens habe ich das gehört von einem konkreten Menschen und ich war so betroffen. Da höre ich, es gibt jemand ganz Konkretes, der kommt nicht mehr in die Gemeinde, weil ich ihn ein paar Mal komisch angeguckt habe. Und derjenige denkt, ich hätte etwas gegen ihn. Und ich habe das dann gehört und dachte, ich bin schockiert. Erstmal erinnere ich mich überhaupt nicht dran, dass ich diesen Menschen irgendwie komisch angeguckt habe. Und zweitens habe ich nichts gegen diesen Menschen, sondern ich schätze diesen Menschen. Dann denke ich, wie kann es denn sein? Oh Mann, wahrscheinlich war es kurz vorm Gottesdienst, da bin ich meist etwas angespannt. Und wenn ich angespannt bin, dann gucke ich ein bisschen verkrampft und ein bisschen, keine Ahnung wie. Man sieht ja an meiner Mimik, wie ich so drauf bin. Das ist manchmal nicht so gut, dass das so ist. Ich habe kein Pokerface. Und ja, aber es war nichts, gar nichts. Und es tut mir so leid, dass dieser Mensch nicht mehr kommt, weil ich ihn irgendwie komisch angeguckt habe. Meine Güte. Aber es wird euch ja auch so gehen, untereinander, vielleicht auch mit mir. Lasst uns drüber sprechen. Bitte lasst uns drüber sprechen. Es entspannt so sehr. Und dann kann man sagen, nee, es war überhaupt nichts. Ich war einfach gerade angespannt. Oder hatte Bauchweh oder sonst irgendwas. Ja. Liebe, Annahme, Vergebung heißt auch, dass wir einander vergeben und nichts nachtragen. Da hat die Ute letzten Sonntag drüber gepredigt. Vielen Dank, Ute. Hab gehört, es war gut. Könnt ihr euch sicher auch anhören im Internet. Liebe, Annahme, Vergebung heißt natürlich nicht, dass wir Sünde tolerieren oder fünf Grade sein lassen, sondern es geht auch darum, einander zu ermahnen, einander anzusprechen, in Liebe. Es gibt 1. Thessaloniker 5, schreibt Paulus, was weist die Unordentlichen zurecht, tröste die Kleinmütigen, vergeltest nicht Böses mit Bösem. Oder Galater 5 ist noch ein intensiver Abschnitt über das einander ermahnen. Galater 6, 1 bis 5. Wenn einer sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, Meine Geschwister, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geist der Sanftmut wieder auf den rechten Weg bringen. Doch gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätst. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wer sich einbildet, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, betrügt sich selbst. Jeder prüfe sein eigenes Tun. Dann wird er sich nur im Blick auf sich selbst rühmen können, aber nicht im Vergleich mit anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Also wir sollen uns nicht einbilden, etwas zu sein. Und trotzdem sollen wir einander ermahnen. Und in diesem Geist sollen wir es tun. Jesus gibt uns ja auch noch so eine Handlungsanweisung, Matthäus 18, wie wir umgehen sollen miteinander, wenn wir entdecken, dass jemand sich so verhält, wie es Gott nicht entspricht. Wir haben gerade gehört von Irmhild, wir sollen wie so ein Fenster, wir sind ein Fenster zum Reich Gottes hin. Und es ist die Frage, was die Menschen bei uns sehen. Sehen Sie diese Liebe, sehen Sie diese Vergebung, sehen Sie diese Ehrlichkeit, diese aufbauende Ehrlichkeit, sehen Sie das Zueinanderstehen, sehen Sie aber auch, dass wir einander auf das hinweisen, was nicht in Ordnung ist, was Jesus nicht entspricht. Und Jesus sagt, wie wir das machen sollen. Matthäus 18, wir sollen hingehen. Das ist die Verantwortung eines jeden von uns. Es ist nicht nur die Verantwortung von Leitung, sondern wenn ein Bruder, eine Schwester einen anderen Sündigen sieht, gehe er sie zu ihm, zu ihr hin und sage es ihr. Was ist das Ziel, dass derjenige umkehrt, zu Gott zurückkehrt, lässt von dem, was nicht in Ordnung ist? Wenn er nicht hört, nehme er jemanden zweiten mit als Zeugen. Wenn er dann nicht hört, gehe er zur Leitung. Wir sagen zur Leitung des jeweiligen Arbeitsbereiches. Ich habe das ausführlich geschrieben in dem grünen Buch, was da hinten liegt, über das die Kraft der Worte und der Gedanken. Eine sehr hilfreiche Handlungsanweisung. Wenn jemand auch ein Problem mit jemand ist, das kann man auch darüber übertragen, und er traut sich nicht, alleine hinzugehen, nehmt doch einen zweiten mit. Einen Menschen eures Vertrauens. Liebe, Annahme und Vergebung heißt auch Intrigen, üble Nachrede, überhaupt negatives Reden übereinander und über die Gemeinde, das geht nicht. Es geht nicht. Sie machen krank, sie vergiften Atmosphäre, sie zerstören Beziehungen. Vernichtende negative Kritik ebenso, während aufbauende Kritik hilft. Kritik in dem Sinne, dass sie aufbaut, im Sinne dessen, dass wir ja zueinander stehen und dann aber Dinge entdecken, die nicht so gut sind, das ist etwas völlig Unterschiedliches. Wir haben im Treffen leitender Mitarbeiter, also im erweiterten Leitungskreis, gerade so das Thema, das kam letztens auf, wieso ist es so, dass manche sich in der Gemeinde nicht so wohlfühlen? Und wir haben sehr ernsthaft darüber geredet, über alles Mögliche, was einem so zu Ohren kommt. Und das tut weh, aber es ist okay, es ist wichtig, dass wir darüber reden. Wenn wir nicht darüber sprechen, wenn wir es nicht hören, können wir auch nicht daran arbeiten und nichts verändern. Liebevolle Offenheit ist heilend. Und das auf einem Hintergrund, der andere ist nicht gegen mich, sondern für mich. Er redet nicht negativ über mich hinter meinem Rücken, liebt mich trotz meiner Fehler und Schwächen, trotz meiner krummen Nase. Und wenn etwas zwischen uns steht, dann können wir darüber reden. Das ist ein ermutigendes Miteinander. Und das geht jeden von uns an. Es betrifft jeden von uns. Denn jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Drittens, Jesus wünscht sich erwachsene Beziehungen. Erwachsene Beziehungen. Oft gibt es in Gruppen von Menschen, in Gemeinden, in Familien, in Beziehungen, so ein Gefälle in Beziehungen. Da sind Leute, die sind eher hilfebedürftig und andere helfen ihnen. Das ist auch nicht schlimm. Man kann mal hilfebedürftig sein und auch Hilfe beanspruchen und auch helfen. Aber es kann kippen in eine Abhängigkeit von Betreuern und Betreuten, von Opfer und Retter. Und beide brauchen einander und es ist sehr ungesund und sehr unerwachsen. Jesus möchte erwachsene Beziehungen unter uns haben. So ist er auch mit den Jüngern umgegangen, sogar mit den sehr Hilfebedürftigen und Kranken. Er hat sie nämlich meist gefragt, was sie denn wollen. Und wenn sie, er hat ihnen nur das gegeben, was sie wollten. Er hat sich auch nicht vereinnahmen lassen. Er hat sie teilweise sogar weggeschickt. Er ist sehr erwachsen mit ihnen umgegangen und sie mussten dann auch damit umgehen. Er hat ihnen nichts aufgezwängt. Er hat sie nicht manipuliert. Er hat aber gesagt, was es mit ihm macht. Er hat ab und zu gesagt, meine Seele ist betrübt darüber. Oder als dieser sogenannte reiche junge Mann weggegangen ist, war er sehr betrübt. Er war sehr ehrlich. Er war erwachsen. Er ist erwachsen umgegangen mit seinen Jüngern. Es gibt oft Wachstumsschritte von einer unreifen Beziehung zu einer reifen Beziehung. Man kann das lebensgeschichtlich entdecken, aber ich glaube, es passiert auch immer wieder, dass wir in unreife Beziehungen, in abhängige Beziehungen hineinrutschen. Auch wenn wir viele reife Beziehungen haben, kann es sein, wir haben die ein oder andere Beziehung, die ist sehr unreif und da verhalten wir uns nicht erwachsen. Ich erzähle es mal etwas lebensgeschichtlich. Oft ist es so, wenn wir zum Glauben gekommen sind oder auch eine neue Gemeinde kennengelernt haben, dass wir bestimmte Menschen haben, die wir als Vorbilder verehren. Wir sind vielleicht durch einen bestimmten Menschen zum Glauben gekommen oder haben durch einen anderen Seelsorge erfahren, die uns sehr geholfen hat, oder wir haben von einem Menschen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann machen wir uns abhängig von diesem Menschen. Woran merken wir, dass wir abhängig sind? Wir merken es daran, wenn dieser Mensch auf einmal nicht mehr unseren Erwartungen entspricht und wir ganz, ganz, ganz arg enttäuscht sind. Könnt ihr es nachvollziehen, was ich meine? Also wir haben durch einen Menschen sehr viel Hilfe empfangen und haben entsprechende Erwartungen dann auch. Und dieser Mensch ist sozusagen unser King. Das Vorbild und wow, der geht mit Jesus und klasse und sowas. Und das ist ein echt toller Typ, tolle Frau, toller Mann. Und irgendwann verhält sich der Mensch anders, als wir es erwarten. Vielleicht hat er gerade keine Zeit, wenn wir ihn so dringend brauchen als Seelsorger. Oder er läuft an uns vorbei und gibt uns gar keine Aufmerksamkeit und jetzt hätten wir es doch gerade nötig. Oder wir haben uns gefreut, dass wir gerade jetzt in dieser Gemeinde endlich eine geistliche Heimat gefunden haben und jetzt geht's da so fürchterlich zu. Und dann sind wir so enttäuscht und dann fällt derjenige von einem Sockel runter und platscht auf die Erde. Und wir sind zutiefst enttäuscht. Zutiefst enttäuscht. Wenn wir das erlebt haben, dann war es wahrscheinlich so, dass dieser Mensch etwas auf dem Sockel stand. Und da gehörte er nicht hin. Und dann ist er runtergefallen. Ist eigentlich gut. Enttäuschung ist eigentlich was Gutes. Denn wir sind nicht mehr getäuscht. Aber trotzdem, Enttäuschung mögen wir ja nicht. Wir mögen ja nicht enttäuscht werden. Du hast mich so enttäuscht. Habt ihr das schon mal gehört oder gesagt, dass es euch jemand gesagt hat, du hast mich so enttäuscht? Und dann denken wir, oh, fürchterlich, das ist aber schlimm, dass ich jemand so enttäuscht habe und so. Fühle ich mich ganz schuldig. Ich kenne eine Frau, die sagt, ja, das ist gut. Dann ist die Täuschung weg. Enttäuschung, die ist weg. Die Täuschung ist weg. Jetzt siehst du mich so, wie ich wirklich bin. Das ist was Gutes. Ich finde, das ist hartes, eine harte Antwort gewesen. Ich habe da auch etwas geschluckt, als diese Person das gesagt hat. Aber ich dachte, ja, sie hat recht. Was passiert, wenn wir so enttäuscht worden sind von den Menschen, denen wir mal gefolgt sind und von denen wir sehr viel empfangen haben? Es gibt eine unreife Reaktion darauf und die ist Unabhängigkeitsstreben. Wir sagen dann plötzlich, ich lebe meinen Glauben alleine, ich brauche niemand mehr, ich gehe direkt zu Gott, ich höre alles von ihm selbst, ich studiere selbst, ich kämpfe alleine, ich brauche auch die Gemeinde nicht mehr. Sollen sie doch bleiben, wo der Pfeffer wächst oder so. Das passiert auch in Freundschaftsbeziehungen. Anfang haben sie uns vielleicht ganz, ganz viel bedeutet, vielleicht zu viel. Und dann haben wir eine Enttäuschung erlebt, weil der Freund, die Freundin die Erwartung nicht erfüllt hat. Und so kann es sein, dass manche Menschen eine Freundschaft abrupt abbrechen, weil der andere nicht erfüllt hat, was sie erwartet haben. Das ist auch nicht erwachsen. Aber es gibt es ganz häufig und wir werden es bei vielen entdecken, bei vielen Christen, die ohne Gemeinde sind. Es gibt Erhebungen, dass der größere Anteil der Christen in Deutschland der Anteil derer ist, die nicht mehr in einer Gemeinde sind. Ich finde es schockierend. Ich finde es echt schockierend. Und es hat zu tun damit. Da ist man Menschen gefolgt und die haben einen enttäuscht. Oder man hatte gutes Miteinander und das war dann, irgendwas ist da schief gelaufen und dann sagt man, nee, das will ich nicht mehr. Ein Fenster des Reiches Gottes ist damit nicht mehr da, zum Beispiel, oder es ist geschwächt. Der Leib ist amputiert. Es gibt eine dritte Möglichkeit und das ist die der Erwachsenenbeziehung. Eine erwachsene Beziehung besteht aus einer wechselseitigen, freiwilligen Abhängigkeit. Wir entscheiden uns dazu, die anderen zu brauchen zu wollen und für die anderen da sein zu wollen. Wir praktizieren eine freiwillige Ein- und Unterordnung, eine freiwillige Rechenschaftsbeziehung zum Beispiel. Wir entscheiden uns, erwachsen umzugehen mit dem anderen oder mit der Gemeinde. Keiner ist perfekt, auch meine Vorbilder nicht, meine Leiter nicht, meine Seelsorger nicht. Und wir nehmen Enttäuschungen als Chance zum Wachsen, bringen uns ein und leben in der Familie, weil Gott uns in diese Familie hineingestellt hat. Erwachsene Beziehungen, das heißt, wir bevormunden einander nicht, wir bemuttern einander nicht, auch nicht, wenn der eine in Not ist, sondern wir begegnen einander in Achtung und Respekt und in Eigenverantwortung. Jeder ist selbst verantwortlich für sein eigenes Leben, wenn er erwachsen ist. Wir können einander auch nicht hindern, dumme Sachen zu tun. Auch ein Seelsorger kann niemanden hindern, der zu ihm kommt, etwas Dummes zu tun. Er kann sagen, so und so sehe ich das und so kann ich es aus der Heiligen Schrift sehen, aber du bist verantwortlich dafür, für das, was du tust. Wir können keinen Menschen verändern. Oft versuchen wir das. Viele Ehepaare versuchen ja, ihren Partner zu verändern und werden irgendwann merken, es geht nicht. Wir können einander nicht verändern. Jeder kann nur sich selbst verändern. Ich kann nur mich verändern und meine Reaktion, wie ich mit Dingen umgehe. Aber ich kann niemanden von euch verändern. Und keiner kann einen anderen verändern. Wir können einander nur selbst verändern und dem anderen sagen, wie sein Verhalten bei mir ankommt und was das mit mir macht. Natürlich kann ich noch überlegen, wie nah ich dem anderen sein will. Ich muss nicht mit jedem aus der Gemeinde zusammen in Urlaub fahren. Ich muss auch nicht mit jedem zusammen im selben Team sein. Und trotzdem können wir einander lieben. Manches müssen wir ertragen lernen, das sagt ja Paulus in Kolosser 3. Manches regt mich am anderen vielleicht so auf, dass ich es überhaupt nicht ertragen kann. Dann kann ich entweder um die Gnade bitten, das doch ertragen zu können. Um diese Gnade haben die Ehepaare, die 50 Jahre zusammen sind oder 60 und sich immer noch lieben, wahrscheinlich oft gebetet oder sie haben sie einfach bekommen ohne Gebet, dass sie einander ertragen können. Aber es kann auch sein, es geht mir mit einer Verhaltensweise des anderen so, dass ich einfach nicht damit klarkomme. Oder mit einem Arbeitsstil. Ich kenne etliche Ehepaare, die lieben sich, aber die können nicht zusammenarbeiten. Weil der eine ist super strukturiert und der andere ist chaotisch und es geht nicht zusammen und es ist in Ordnung. Dann sagen sie, gut, der eine macht das in der Gemeinde, der andere macht das in der Gemeinde oder im Reich Gottes und es ist in Ordnung. Und sie lieben sich und sie ehren sich und sie respektieren sich. Und so können wir auch in der Gemeinde miteinander umgehen. Es gibt nicht nur das eine Modell. Und es gibt Wachstumsschritte von einer unreifen Beziehung zu einer erwachsenenreifen Beziehung. Wachstumsschritte von einer unreifen Beziehung zur Gemeinschaft oder Gemeinde bis hin zu einem reifen Umgang damit. Jesus lädt uns ein dazu. Es gibt ja eine gewisse Beziehungsdynamik und diese Art es anzuschauen hilft mir auch sehr. Das habe ich aber auch schon öfter gesagt. Beziehungen beginnen oft mit Euphorie. Wir sind begeistert von unserem Ehepartner, Freund, Hauskreis, Gemeinde und so weiter, wenn wir sie kennenlernen. Nach einer Weile kommt oft die große Enttäuschung, weil wir die Schwächen des anderen entdecken. Meine psychologische Freundin sagt, es braucht ungefähr 3 Jahre, bis die rosarote Brille in Beziehungen fällt. Nach 3 Jahren sehen wir den anderen so, wie er ist. Kann man mal so nachprüfen, wie es denn war. Diejenigen, die frisch in der Gemeinde sind, sind oft total begeistert, die das erste Mal reinkommen, sagen, wow, diese Liebe untereinander und das ist ja toll. Wenn ihr 3 Jahre hier seid, dann denkt ihr, und der ist so komisch und der ist so komisch und der ist mir auch schon komisch gekommen und überhaupt. Ja, die Enttäuschung. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir können Partner, Gemeinde, Freunde, Hauskreis verlassen, wechseln und dann beginnt es wieder mit Euphorie und irgendwann wieder mit Enttäuschung und dann müssen wir uns neu überlegen, wie wir damit umgehen. Oder man kann sagen, gut, ich lebe jetzt mit diesen unvollkommenen, schwachen Menschen mit so viel Schwächen und ich habe da ja auch welche und ich nehme sie an und ich entschließe mich, dabei zu bleiben und mich einzubringen und mit diesen fehlerhaften Menschen zu leben. Und dann bauen wir auf einem realistischen Fundament und dann die Folge ist eine gute Frucht, nämlich eine fruchtbare Zusammenarbeit. Viel fruchtbarer als noch in der Phase der Euphorie. Es liegt an jedem von uns, wie es ist. Jeder und jede trägt dazu bei, wie die Atmosphäre ist unter uns. Wir haben eine riesige Chance, ein Fenster für das Reich Gottes zu sein, so dass Menschen sehen, wow, da ist etwas, was ich sonst nicht kenne. Da ist etwas, was ich mir auch wünsche. Ich kann es noch nicht benennen, aber da ist etwas, hat was zu tun mit Liebe, aber das ist nicht so was Oberflächliches. Jesus gibt uns alle Voraussetzungen dazu. Jeder und jede ist gefragt und kann dazu beitragen, ob wir als diese Familie leben oder nicht. Beziehungen im Sinne Jesu sind eine Brutstätte von persönlichem Wachstum, persönlicher Reife und Verantwortung. Wollen wir, willst du diese Chance ergreifen.